Schuss vorm Buch.
Türsteher.
Hallo zusammen, eine niegelnagelneue Folge von Schuss vorm Buch und wir haben ein Jubiläum zu feiern und zwar unseres. Wir haben ein Jahr Schuss vorm Buch zu feiern. Das heißt, wir haben, wie man das immer so bei großen Jubiläen macht, haben wir natürlich von hochgestellten Persönlichkeiten Briefe bekommen. Und ich möchte jetzt einen, ich weiß nicht, ob es ein Hörerbrief ist, ich glaube nicht, ich glaube, so, der ist schon was länger tot. Aber ich lese ihn einfach mal vor. Also, sehr geehrte Frau Kastning, das ist übrigens meine Mutter, haben Sie für Ihren Brief von Ende Juni diesen Jahres und die Zusendung der Postkarte aus Worpswede vielen Dank. Ich habe mich darüber gefreut. Hauptsächlich war ich früher jedoch in Fischerhude. Ich übermittle Ihnen die besten Wünsche für Ihr persönliches Wohlergehen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Helmut Schmidt. Original unterschrieben. Und ich glaube, dass Dr. Helmut Schmidt, wenn er noch Mentholzigaretten rauchen könnte, hier sitzen würde und sich an unserem kleinen Podcast erfreuen würde.
Da hat er ja nochmal Glück gehabt. Die sind ja jetzt verboten.
Mentholzigaretten?
Ja.
Ich glaube, wir hätten heute. Also ich glaube, wir hätten das Rauchverbot heute Abend hätten wir aufgehoben. Ich glaube, es wäre okay, wenn er geraucht hätte. Wir haben ein Jahr Schuss vom Buch und für diese Jubiläumsfolge haben wir uns natürlich was ganz Besonderes einfallen lassen, wenn uns schon Helmut Schmidt posthum einen Brief schreibt. Wir haben einen Gast eingeladen, der, ich würde sagen,
eigentlich unseren größten Fan. Unseren Hauptfeedbackgeber.
Inspirator.
Und
Kommentator.
Und auch lange Zeit mein Chef. Und über das Thema, warum er mein Chef ist, da möchten wir heute ein bisschen drüber reden, möchten wir tiefgreifende Gespräche drüber führen.
Wir müssen ihn noch vorstellen.
Muss man ihn vorstellen?
Wir haben ihn schon ein paar Mal erwähnt in unserem Podcast.
Ja, es ist Markus Söder.
Wir wollten die Kanzlerfrage heute nicht klären.
Ach, das war gar nicht heute, okay. Nee. Ich dachte wegen Türsteher. Türsteher passt doch irgendwie so. Ey, du kommst hier nicht rein ins Kanzleramt und so.
Du meinst, bleiben Sie zu Hause und wir schaffen das?
Ja, genau.
Nur in der falschen Reihenfolge?
Ja, genau. So, das dachte ich heute Abend. Na gut, dann stellen wir ihn einfach vor. Ich stelle ihn vor. Weil, wie gesagt, er war lange Zeit mein Chef. Ich habe sehr unter ihm gelitten. Hat aber auch Spaß. Ich muss das jetzt sagen. Er sitzt da, er ist etwa 2,50 Meter groß. Könnte Basketballer sein, auch Volleyballer, pfeift aber nur Volleyball. Es ist so ein bisschen die arme Variante davon, aber er ist unser größter Fan und wir begrüßen herzlich Martin Hilde Hertel.
Es macht mich sprachlos. Ja, danke, dass ich eingeladen worden bin. Bisher gut versorgt. Los geht's.
Wir sind heute kein Champagner, heute sind wir noch bei Bier.
Genau, und ich erkläre noch ganz kurz, warum er mein Chef ist. Ich habe nämlich in meinem ersten Leben ein Praktikum bei ihm gemacht als Türsteher. Und in Stuttgart an der, wie heißt das Ding nochmal, Schankstelle.
Die,
ne?
Schankstelle. The place to be.
Ja. Und es waren tatsächlich als Türsteher-Praktikant, waren das jedes Mal sehr, sehr lustige Abende. Und ich habe gelernt, also was ich fürs Leben gelernt habe, es sind zwei Sachen. Türsteher sind niemals dumm. Jedenfalls nicht an der Schankstelle, wenn sie Hilde heißen. Und zum Zweiten, auch ganz wichtig, wenn man neben dem Türsteher an der Tür steht, steigt das Ansehen in dem Club, vor dessen Tür man steht, um 800%.
Exponentiell.
Also es ist unfassbar. Ich sehe wirklich nicht aus wie einer, der in den Club gehört, vor dessen Tür Hilde steht. Aber jeder hat mich gesehen, weil ich ja davor stand. Und wenn ich aufs Klo gehen wollte, in dem vollkommen gerammelt vollen Club, haben die Leute Platz gemacht. Das fand ich super.
Wurdest du nicht auch auf die Schulter getätschelt, dass du einen guten Job machst?
Ja, ich wurde an der Theke, wobei...
Warte mal, gab es da nicht irgendwie Vorschusslorbeeren von jungen Damen, die dir Getränke ausgeben wollten und sich einfach mal bedankt haben, wie nett du bist?
Ja, mir hat wirklich einer auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ich mache einen guten Job. Und das fand ich super, weil ich gerade an der Theke war, um mir ein Bier zu holen. Das ist ja irgendwie mit einem Türsteher gar nicht so über... Also da hat dieser Switch nicht stattgefunden, dass man sagt, hey, Moment, wenn das ein Türsteher ist, dann der trinkt doch kein Bier, das machen die doch nicht. Und ich habe mir schön Weizen geholt und habe mir dann auf die Schulter klopfen lassen und dachte so, habe dann auch gesagt, ja, aber es ist auch ein harter Job.
Aber du hattest ja auch davor thematisiert, dass es ja ein alkoholfreies Weizen ist und dass du natürlich aufgrund der, wie soll man sagen, Elektrolyte natürlich deine Kampfbereitschaft auf dem Höchstmaß halten musst und deshalb natürlich dafür Sorge trägst, dass du natürlich im Elektrolythaushalt ganz weit vorne dabei bist. Also, anders ist es nicht zu erklären.
Also ich habe gesehen, es gibt ja sogar Handbücher. Also als ich mir überlegt habe, welches Buch lese ich für eine Türsteherfolge, es gibt Handbücher, wo man sich, wie man sich verhalten muss als Türsteher. Hast du die gelesen?
Natürlich nicht. Ich glaube, ich bin einfach ein Naturtalent. Mhm. Ja. Auch auf die Frage, Steff, die du gerade implizieren wolltest, wie kamst du da dazu? Ja. Weil vielleicht, um das zu sagen, ich habe einen normalen Job, ja, als Ingenieur.
Und der war dir zu langweilig, du warst nicht ausgelassen.
Nee, eben, genau eben nicht. Ja. Also jeder, der mich kennt und mein Steff, wir zwei hatten ja, glaube ich, die schönsten Abende meines Lebens persönlich.
Ja, die hatten wir zusammen.
Ein Großteil davon waren ja mit dir. Ne?
Ja, also ich habe ja auch überlegt, ob ich die andere Seite mache, nicht die Türsteherseite, sondern die Outgoing-Seite. Glaubst du, ich hätte ein gutes Outgoing-Buch gefunden?
Es gibt keine guten Outgoing-Bücher, weil wir noch kein Buch geschrieben haben.
Ja,
ne?
Ja. Das wäre doch mal
Und mir würden ja da der ein oder andere Titel einfallen bei dir, nämlich der Titel würde heißen, als ich vom Schneepflug heimgefahren worden bin. Ja? Also wir hatten da schon das ein oder andere Highlight zu vermelden, kann man sagen.
Also ich glaube, der Abend, wo wir im Bravo Charlie die Bar leer gesoffen haben, der war einfach
der finale legendär. Abend des Bravo Charlies, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, das muss ja eigentlich mal so am Anfang des Jahres gewesen sein, vor, glaube ich, 6, 7 Jahren, sowas. Nee, halt, das kann gar nicht sein. Warte mal, die Schankstelle ist jetzt im 9. Jahr. Also das ist bestimmt 11 Jahre her, 12 Jahre her. Es war, glaube ich, auch gar nicht so kalt, aber es fing mitten in der Nacht dermaßen an zu schneien, dass in Stuttgart natürlich das Vollchaos ausbrach.
Nee, erzähl die ganze Geschichte, weil wir waren davor im Rohbau und du hattest so einen schicken Schlüsselanhänger, weil er war nicht immer Türsteher, sondern er war davor quasi VIP, weil Hilde kann halt einfach total gut dancen und man kannte ihn von der Tanzfläche. Auf jeden Fall hatte er diesen Spezialschlüsselanhänger. Den musste er immer nur dem Türsteher so hinhalten und schon ist man quasi in den Club reingezogen worden. Und wir waren nämlich an dem Abend erst im Rohbau und haben auch nicht zu wenig gepichelt, hatten schon einen richtig guten Abend, bis du irgendwann, glaube ich, eine SMS gekriegt hast, so Bravo Charlie macht zu, heute ist irgendwie Bar leer saufen. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, wir haben ja jetzt schon irgendwie ordentlich getankt und ja, und ich glaube, das war das irgendwie sogar unter der Woche? Ich weiß
es war, gar nicht. Ich glaube, es war Mittwoch.
Ja, es war, also, es war
Mittwoch
dreckig.
Oder ein Donnerstag. Also es muss ein Donnerstag gewesen sein. Weil wenn wir im Rohbau waren, war ja so ein bisschen so der Ersatz, dann waren wir bestimmt am Donnerstag im Rohbau und dann ist es halt eskaliert.
Ja, total. Ja. Und dann hat es eben angefangen zu schneien und ich dachte schon so, es war schon bis dato der sensationellste Abend, das war der sensationellste Outgoing-Abend ever. Und dann haben wir am nächsten Tag telefoniert und, und du hast nur gemeint so, ja, und bist noch gut heimgekommen und ich bin, ja, also ich habe dir dann erzählt, dass ich bin halt so, glaube ich, ein bisschen geschwankt und es hat angefangen zu schneien und so ein Typ an der Ampel stehen geblieben mit dem Schneepflug und meint so, wo musst du denn hin, willst du mitfahren? Und ich dachte mir so, wann kriegt man denn schon mal eine Einladung, mit dem Schneepflug nach Hause gebracht zu werden? Und das habe ich dann gemacht und das... Und also ich meine, mehr Outgoing geht gar nicht.
Ja, im Prinzip ist es ja eigentlich die Umkehr der Tour de France mit dem Besenwagen, einfach mit dem Schneepflug. Das ist ja vorne dran.
Ja.
Ja, der räumt halt einfach mal auf.
Aber guck mal, wer ist denn überhaupt schon mal im Schneepflug gefahren?
Also von uns im Raum, glaube ich, nur.
Ich.
Frauenquote. Alle Frauen im Raum.
Alle Frauen im Raum sind schon mal mit einem.
So. Ja. Ja. Nach Hause gebracht worden.
Okay, aber das hat ja jetzt noch nicht wirklich was mit Türstehen zu tun. Wir haben ja gesagt, Jubiläumsfolge, ein Jahr Schuss vom Buch. Du kommst hier nicht rein, Türsteher. Wir haben ja auch Bücher dazu mitgebracht. Weil wir sind ja, also wir tun ja immer noch so, als wären wir ein Literaturpodcast. Damit wir weiterhin Fördergelder kriegen von der Jelinek und von Günter Grass. Ah nee, der lebt auch nicht mehr, ne?
Ja. Günter Grass Stiftung.
Günter Grass Stiftung. Kiffen die eigentlich? Ist es eigentlich so eine Kiff-Stiftung?
Ja, so eine krasse Kiff-Stiftung. Ja,
Günter Grass.
Ja, krass. Boah,
oder ist voll krass. Finde ich gut. Also Günter Grass Stiftung versorgt uns nach wie vor mit...
Aber wir können noch sagen, wie Hilde Türsteher geworden ist und dann zu unseren Büchern kommen, oder?
Ja, Hilde, das können wir gerne machen. Wie bist du Türsteher geworden? Was ist schiefgelaufen in deinem Leben?
Eigentlich relativ viel, ne? Relativ viel. Also wie es Steff schon ausgeführt hat, ich gehe ja für mein Leben gern tanzen. Also ich gehe wirklich gern trinken und ich gehe dabei auch tanzen und ich gehöre zu den wenigen Männern, denen man nachsagt, dass sie sich eventuell zur Musik bewegen könnten. Auf jeden Fall hatten wir das Problem, ich war lange Zeit in der Schankstelle, eine ehemalige Tankstelle, die natürlich umgebaut worden ist von Großteil oder von den Leuten, die das Bravo Charlie gemacht hatten. Und der ja, damalige Barkeeper, jetzige Geschäftsführer Sidney, kam zu mir und hat zu mir gesagt, Hilde, pass auf. Oder stimmt eigentlich gar nicht.
Hilde, pass nicht auf.
Pass auf, Hilde, down.
Pass jetzt mal, warte nicht auf. Stell dich mal in die Tür und guck, was passiert.
Ich war dort jahrelang als Gast. Ja. Klar, die kannten mich natürlich. Und dann hatten wir die Situation, dass das ja so eine, also da, wo früher die Zapfsäulen sind, da ist jetzt eine Verglasung sozusagen für den Winter. Und die kommt im Sommer weg. Und ich war gerade in anderen Umständen von meinem anderen Geschäft. Also ich wurde freigestellt. Ja, eurem Blick nach. Also ich wurde freigestellt für 8 Monate. Hört sich geil an, geht einem nach 4 Wochen auf die Eier. Auf jeden Fall. Ich habe mit Sidney geredet, habe gesagt, sag Sidney, du, wenn du da Hilfe brauchst dafür, ich bin ein relativ kräftiges Kerlchen, ich würde dir helfen. Und dann kamen wir ins Gespräch und er kannte mich natürlich als trinkenden, sehr lustigen Tanzbär. Und er meinte dann nur so, Hilde, geil, du machst freitags du bist mein Türsteher. Und ich habe zu ihm gesagt, ich bin der netteste Mensch auf dem Planeten. Ja, ich bin kein Türsteher. Gar nicht, überhaupt nicht. Und das sympathischste Lächeln der Welt von Sidney Blum, Grüße auch hier von meiner Seite aus, überzeugte mich relativ schnell. Und er sagte, Hilde, pass auf, du weißt genau, welche Leute ich im Laden haben will. Und du kannst es von deiner Figur her, von deiner Physis, traust dir zu, ja, neue Ufer und schwupp dich, Türsteher. So, und da erlebt man natürlich einiges, ja. Also da kann man aus dem Nähkästchen plaudern. Also da fällt einem zu manchen Dingen wirklich nichts mehr ein. Ich glaube, meine Highlights wären jetzt auf jeden Fall zum Beispiel, bei mir gibt es ein Türsteher-Quiz. Ja, also wenn die Schlange, also wir reden hier über wirklich, ja, ein Club, wo ja donnerstags und samstags wirklich der Bär steppt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich freitags arbeite. nein, eigentlich ist der Grund, damit ich natürlich donnerstags und freitags dementsprechend weiterhin trinken kann. Und da wird natürlich, gibt es einen gewissen Entertainment-Faktor, weil es gibt da nichts Blöderes als das Argument, deine Schuhe sind hässlich oder deine Fresse passt mir nicht. Ja. Aber wenn man dann irgendwie mit den Leuten ins Gespräch kommt und eigentlich drauf oder merkt, wie die auf eine Frage reagieren oder einfach auch mal, ja, wir haben jetzt schon gar nicht das Problem, dass wir viele, ich sag mal, Männergruppen haben, die bei vielleicht Autobauern oder Automobilzulieferern angestellt
sind. In Stuttgart kann ich mir nicht vorstellen. Das ist das Quatsch. Nee. Stuttgart ist doch grün.
Wir sind sehr, sehr
grün. Sagen wir mal, also wenn größere Männergruppen von biologisch verarbeiteten Jute-Tüten, Jute-Säcken und ökologisch abgebauten Toilettenpapier,
Säckinnen
vor dir stehen.
Ja. Aber du weißt ja, es ist ja nicht wie in Köln, dass du einen Blumenstrauß an witzigen Menschen vor dir hast, sondern du hast gern mal, ich sag's mal, den spaßbefreiten Ingenieur vor dir stehen, der natürlich jetzt die Liebe seines Lebens kennenlernen will.
Und eigentlich in Jute macht.
Und eigentlich in Jute ist.
Oder in Elektrofahrer, in E-Fahrer.
Ein E-Fahrer ist. Ja, ja.
E-Fahrer.
Den möchtest du ja trotzdem reinlassen, weil er natürlich den Laden bezahlt.
Geil.
Ja. Aber du musst natürlich überlegen, wie kriegst du es hin, dass du den reinlässt. Ja.
Und du stellst immer Literaturfragen.
Ich stelle Literaturfragen nicht, weil Literatur ist natürlich das Thema, was natürlich den Ingenieur meistens nicht interessiert.
Aber das, ich finde eine super Frage, weil das hatten wir nämlich mal in unserem Podcast, glaube ich, auch. Dass es das tatsächlich gibt, der berühmteste oder der beste erste Satz eines Romans. Da gibt es wirklich einen Preis für. Und den Preis hat damals der erste Satz von dem Butt von Günter Grass. Wir machen das natürlich, weil wir von der Günter Grass Stiftung extremst gesponsert werden.
Und du großer Günter Grass-Fan bist, ja?
Und ey, hör mal, ich hab gelesen, hier Steppenwolf.
Absolut
richtig. Von Günter Grass. Ich habe gelesen, Werther. Das echte Leben. Werthers echtes Leben? Oder?
Ja.
Wie hießen die Bonbons? Werthers
echtes Leben? Gab's schon vom Opa.
Ja. Und Urfaust. Habe ich gelesen von Grass. Alles?
Ja. So. Und den Butt.
Den Butt? Ist das von Grass?
Ja, du hast doch gerade behauptet, es ist von Grass.
Aber wenn ich das behauptet habe, dann stimmt das. Und der erste Satz war, sie würzte nach oder so ähnlich. Ilse Bilse würzte nach. Und das Ding hat wirklich tatsächlich den Preis bekommen als bester erster Satz. Und das wäre so eine Frage. So, ich stelle mir jetzt gerade diese Jute-Ingenieure, du bist ein Jute-Ingenieur, diese Jute-Ingenieure, die stelle ich mir jetzt vor, und du sagst dann so, wer kann mir denn sagen, welcher Roman 1978 den Preis bekommen hat für den besten ersten Satz?
Ja, aber weißt du, ich mache es ja noch härter.
Du hast nach den Hauptstädten von afrikanischen Staaten.
Als ich dabei war,
hat er gefragt, Hauptstadt von Uganda.
Nee, stimmt nicht.
Da war aber Ruhe im Land. Du hast nach der Hauptstadt von irgendeinem afrikanischen Staat gefragt.
Pass auf. Also die Frage ist oft mal gern gestellt von mir, was ist die höchstgelegene Hauptstadt der Erde? Ja. Und was ist das größte Land Afrikas? Also es sind schon Fragen, die man wissen könnte. Ja. aber es ist natürlich auch so eine Frage, zum Beispiel, was ist die höchste zweistellige Primzahl? Und ich finde, einem Ingenieur, dem nichts zu schwer ist, dem kann man sowas auch mal stellen. Aber es kommen verrückte Antworten. Also gerne gerade Zahlen, die ja per se keine Primzahlen aus oder zwei sein können. Aber alle anderen Fragen oder Antworten sind da schon faszinierend. Ja? Gern genommen ist auch die 11. Ja?
Als
höchste zweistellige Zahl.
Crazy. Also,
es ist wirklich verrückt. Aber das Schöne ist, ich weiß, ihr schaut gerade, also ein bisschen verdutzt aus der Wäsche. Das Witzige ist, wie du die Reaktion, also wie die Reaktion des Gegenübers ist. Und du kannst unheimlich gut sehen, wie reagiert er da drauf? Also spielt er das Spiel mit? Ist der wirklich, hat der Bock auf den Club? Ja? Oder hat er so eine Grundaggressivität? Oder was hat er dabei? Also das heißt, du hast eigentlich die Möglichkeit, eigentlich über nur so einen Witz total gut ins Gespräch zu kommen. Und dadurch kannst du eigentlich abschätzen, ja, wie ist der denn drauf oder wie sind denn die drauf?
Das heißt, du checkst die eigentlich vorher schon ab?
Genau, also ich check eigentlich im Prinzip jeden ab. Ich versuche natürlich, je später der Abend ist, wir wissen das alle, wir waren ja auch mal jung, ne? Du glühst natürlich vor etc. pp. Und es macht natürlich total Sinn, am Türsteher nicht zu erzählen, wie voll du schon bist. Ja, weil ja bei uns ist ja auch kein Eintritt kostet. Ja. Aber auch hier die Frage, heute kostet es Eintritt, wird gern genommen mit 20 Euro. Gar kein Problem. Wir klären es meistens auf, weil wir ja der beste Club der ganzen Stadt sind. Vielleicht sogar weltweit. Ja.
Ja, ich fand das immer sehr lustig. Also ich habe ja bei ihm Praktikum gemacht als Türsteher, weil ich ein paar Mal an der Uni Stuttgart zu tun hatte und dann freitagsabends halt immer Leerlauf und bin dann da hingegangen und dann habe ich mich daneben gestellt und habe dann, das fand ich, was ich, also diese Quiz fand ich sowieso schon immer super. Aber was ich auch ganz toll fand, weil du gerade sagtest, betrunken. Dieser Umgang mit Betrunkenen, das ist ja so ein Ding für sich. Also da kommen wir auch gleich noch drauf hier bei dem Kollegen Sven Marquardt.
Ach was, wir haben Bücher
dabei. Wir haben Bücher mit.
Wir haben Bücher.
Ich bin ja der Königinnen, das ist glaube ich so ein geiles Genderwort. Ich bin der Königinnen in Übergänge. Und ich habe halt von Sven Marquardt Die Nacht ist Leben, seine Autobiografie gelesen. Und was ich jetzt spannend fand, war bei den Betrunkenen, weil das war wirklich so ein sehr lustiger Abend. Da bin ich, glaube ich, um 10 Uhr, und da ist ja noch gar nicht viel los, an der Schankstelle. Und dann stand ich da halt mit deinem, das war ein Iraner, ne?
Yeah. Dein
Kumpel. Navid.
Navid.
Super netter Typ, der dann auch mit dabei war. Und ich habe dann quasi immer, wenn er irgendwas anderes machen wollte, dann habe ich gesagt, komm, ich bleib hier stehen, ist kein Thema, wir sind ja zu zweit. So. Und dann kamen so zwei Mädels an und die eine war wirklich, also das war jetzt, das hätte ich sogar erkannt. Die war echt knorke, die war richtig voll. So, und die andere nicht. Und die andere wollte aber unbedingt rein. Und jetzt hat er halt wieder irgendeine Frage gestellt. Ich glaube, es war sogar relativ simpel. So, wie viele Bundesländer oder irgend so ein Quatsch, also den man so, die andere hatte souverän beantwortet. Die zweite war noch am Grübeln, was Bundesländer vielleicht sind. So, und dann die andere wollte aber unbedingt rein, sondern hat er mir die erste aufs Auge, also die andere aufs Auge gedrückt, so, weil die war wirklich offensichtlich drüber. Die war wirklich drüber. Und dann hat er mir die so rübergeschoben.
Was hast du denn hier aufs Auge gedrückt?
Er hat mir so rübergeschoben.
Und du machst ja ein Praktikum, fängst ja jetzt auch nicht an der CNC-Maschine an, sondern du fängst ja erstmal an zu feilen.
Ja.
Ja, also so musst du back to the roots, ja.
Und da kam ein ganzer Sprung Leute noch, also Hilde wäre beschäftigt gewesen oder war beschäftigt, und aber um die musste sich gekümmert werden, das war jetzt irgendwie klar.
Eimer.
Ja. Nee, wir haben auch ein Reingehwasser. Also wir sind ja tatsächlich total nett. Also sowohl im Raus als im Rein gibt es bei uns auch mal ein Wasser, wenn du mal drüber bist. Ne?
Krass.
So, ah, Frauenbonus. Stand ich mit der da und habe dann auch erstmal das Reingehwasser, ich wusste gar nicht, dass es einen Namen hat. Aber hab ihr dann erstmal das Wasser verabreicht und das fand ich so total gut, weil ich war ja nun wirklich an der Situation überhaupt nicht, ich habe ja nichts damit zu tun gehabt. So, und dann fing die an, mir ihre Lebensgeschichte zu erzählen. So, und welche Probleme sie gerade mit ihrem Freund hat und so. Und ich sah halt immer nur so im Hilde so neben. So, und ich konnte dich jetzt auch nicht loswerden. Ich konnte jetzt nicht sagen, was geh nach Hause. So, weil ich wusste ja nicht wo, und mir war klar, also wenn die jetzt irgendwie, die schafft das auch nicht mehr. So, dann habe ich mich mit der hingesetzt, so, also quasi Händchen halten mit der da an diesem kleinen Tisch daneben, und dann habe ich mir diesen Quatsch angehört, was die mir da alles erzählt hat und was ihr Freund in der Jute-Industrie, er ist ja auch Ingenieur und so. Und es wurde immer langweiliger und immer schlimmer, und irgendwann nickte die ein. So, und jetzt saß ich mit dieser eingenickten Frau da und die saß auf einem Barhocker. So, und mir war klar, wenn ich jetzt die Hand loslasse, fällt die um.
Ja.
Und dann guck ihn nach links und Hilde guckt einfach geradeaus. hat nichts mit der Situation zu tun. Und ich
Natürlich nicht.
Ich habe ja, das ist ja Verantwortung weitergeben. Ne?
Ja, ja, klar. Aber dann, was ich dann noch geiler fand, wo ich mir dachte, das haben die sich doch hier alles ausgedacht, die Schweine. Dann kam der, wie hieß der, Navid um die Ecke, guckte kurz und drehte sofort wieder um. Und ist sofort wieder weggegangen.
Er hat das jede Woche gemacht wahrscheinlich.
Ja, also das fand ich sehr, sehr lustig. Wir haben die dann irgendwann, habe ich sie dann verpackt gekriegt und habe dann ein Taxi gerufen und dann haben wir sie ins Taxi gesetzt und dann ist sie nach Hause. Was ich ja auch wieder sehr gut finde. Ne? Also das habe ich ein paar Mal erlebt. Das ist dann, finde ich, auch Türsteherqualität, wirklich zu sagen, okay, dann auch den Taxifahrer kommen lassen. Das fand ich ja echt richtig geil. Taxifahrer kommen lassen, sagen, pass auf, Freundchen, weil war ja wohl, habt ihr ja wohl ein Stammpublikum oder einen Stammfahrer.
Stammfahrer, also wir
haben. Du bringst die bitte in die Wohnung und wartest, bis die drin ist. Und das fand ich super, weil die war wirklich so, die hättest du jetzt auch einfach vor die Tür setzen können, die wäre sitzen geblieben. Und da muss ich sagen, das hätte Sven Marquardt wahrscheinlich so nicht gemacht.
Ja, also man muss natürlich eins sagen, ja, wir sind ja ein Familienclub. Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, also bei uns, wir haben tatsächlich eine extrem hohe Stammgästequote. Und das macht die Sache natürlich extrem einfach. Und wir haben natürlich auch, ja, um das vorsichtig zu formulieren, du merkst natürlich als Türsteher auch, ob jemand wirklich, wie dem sein Tag war, wie in welcher Stimmung der ist. Und manchmal hilfst du denen auch tatsächlich, indem du vorsichtig ihm erklärst, dass es jetzt nicht mehr die beste Idee ist, noch was zu tun, ja. Also es ist ja oftmals nicht so, dass die dann ein Problem mit dem Personal bekommen, ja, sondern die kriegen oftmals ein Problem, weil sie halt einfach glauben, sie sind jetzt, haben das, die große Superman-Unterhose an und laufen halt mal über die Tanzfläche, die ja in der Schankstelle extrem eng ist, ja, dadurch natürlich immer eine gute Stimmung ist, aber es ist halt einfach nicht so, dass du mal da durchjodeln kannst. Und manchmal musst du die Leute tatsächlich vor sich selber schützen. Und das ist, es ist manchmal schwierig, das nett zu verpacken, ja, und auch denen nett zu sagen, pass auf, das geht jetzt nicht. Aber ich sehe es natürlich schon auch so ein bisschen als Job an, also einfach auch da zu versuchen, hey, pass mal auf, wir wollen hier alle einen schönen Abend haben. Und also ich glaube tatsächlich auch, dass wir, oder vielleicht auch ich da im Speziellen, natürlich durch das tatsächlich natürlich einen normalen Job habe, eine normale, ja, oder vielleicht auch, ne, sag ich mal, vielleicht ein bisschen einen größeren Weltenhorizont habe, auch schaff, mit Leuten zu reden, ohne ihnen die Persönlichkeit anzugreifen, ihnen aber zu sagen, dass das Verhalten, was sie gerade an den Tag legen, eigentlich nicht gewünscht ist. Und man kriegt tatsächlich sehr, sehr, also wir kriegen sehr geteiltes Feedback, weil es ist natürlich schon so, wenn man mal zu jemand sagt, du pass auf, das passt nicht, gibt es natürlich den klassischen Vorwurf eines jeden gegen einen deutschen Türsteher. Das ist natürlich automatisch, du bist ein Nazi. Und das Zweite ist natürlich die Berufswahl meiner Mutter, die angeblich Prostituierte war, was aber natürlich nicht stimmt. Und das ist also schnell ausgesprochen und es gehört da schon manchmal dazu, auch manchmal, also viel wegzuschlucken, ja, also es ist wirklich viel, dass du oftmals schlucken musst und sagen musst, warte mal ganz kurz, ich war sehr höflich zu dir und wir können höflich miteinander umgehen. Man sieht aber dann witzigerweise auch so bei den Bewertungen kriegen wir auch total viel Positivfeedback. Also da kommt es wirklich, hey, total nett. Also auch, es hält sich die Waage, aber es ist natürlich klar, der Hate rauszuhauen und direkt zu sagen, ja, das ist ein Wichser. Und natürlich auch, sag ich mal, auch die Wahrheit zu verdrehen. Ja,
aber das wird ja alles auch noch viel schräger, wenn du nachher eine Google-Bewertung hast, wo dann irgendeiner schreibt, so, der war überhaupt nicht nett hier an der Tür.
Ja, also ich
oder hatte, mega also, charming, keine Ahnung. Also das fände ich jetzt so ein bisschen schräg.
Also das Witzige ist und was uns tatsächlich hilft ist, wir haben ja eine Kamera an der Tür. Ja, das gibt ja auch ein Hinweisschild. Achtung, ab jetzt hier, der ganze Laden ist videoüberwacht. Und ja, ich hatte bis dato auch noch nie eine Anzeige wegen Körperverletzung. Seitdem ich das mache, hatte ich jetzt die dritte Anzeige wegen Körperverletzung. Witzigerweise nie meine Hand erhoben. Ja. Und uns hilft natürlich die Kamera und da muss ich sagen, ist auch die Polizei Freund und Helfer, die natürlich dann sagen, hey, wartet mal ganz kurz, das war so gar nicht, ja. Also man erlebt schon Szenen direkt aus dem Leben, ja. Ich sag immer, also ich hatte oft gefragt, warum machst du das? Und ich sage immer, hey, es ist halt geil. Ich habe sonst nur mit Ingenieuren zu tun, ja, mit irgendwelcher Hightech. Und es ist halt echt zurück ins Leben, ja. Und du stehst dann schon da und stellst fest, ja, es ist schon verrückt, wie Menschen miteinander umgehen. Und obwohl du versuchst, also ich versuche wirklich äußerst höflich zu sein, ich habe tatsächlich jetzt in, lass mich lügen, 6 Jahren, ich glaube, eine Schelle verteilt, ja. Ansonsten ging es einfach immer ohne, ja. Also ich bin auch toi, 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 dass das so weitergeht, ne. Aber es ist schon, also es ist schon verrückt auch, wie, ja, wie schnell man Grenzen überschreitet, ja. Und auch vom Publikum. Und das Schlimme ist natürlich, und wir haben das, also du merkst es auch immer wieder, ja, wenn du dann, Also wenn du völlig normal argumentierst, kommst du aber sofort in eine Schiene rein, ja, du bist ein Nazi. Und ich sage, ja, ich bin ja froh, dass ich einen iranischen Kollegen habe. Ja, unser ganzes Team ist, ich glaube, wir haben 20% rein Deutsche, sage ich jetzt.
Du bist der einzige Nazi im Team.
Ja, ich bin der einzige Nazi im Team, ja. aber es geht tatsächlich so weit, also ich habe irgendwann auch mal eine junge Dame aufgehalten, habe versucht, mit der nochmal zu reden. Sie kam aus Brasilien. Also sie hat mich gleich an der Tür direkt beleidigt, beschimpft etc. Zum Glück standen meine beiden Geschäftsführer einen halben Meter dahinter, haben das also live mitbekommen, dass da also nichts war. Und der Vorwurf war danach im Internet der sexuellen Belästigung. Und es ist natürlich schon auch verrückt, wie man mit diesem Thema umgeht, weil du eigentlich dann in dem Moment feststellst, dass das einfach nicht wahr ist. Und also don't get me wrong, ja, also für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn eine Frau nicht dabei ist und du fasst sie an. Das darf nicht sein. Also wir haben natürlich auch Vögel, die ja Highlight-Entblößung auf der Tanzfläche muss nicht sein. Ja?
Echt, hast du auch schon gehabt?
Ja, wir haben schon alles gehabt. Also Best-of-Türsteher, also ich schreibe wahrscheinlich irgendwann mal wirklich
ein Buch. Du solltest wirklich ein Buch schreiben, ist
also,
doch.
Also es gibt Sachen, die kannst du dir nicht vorstellen, Steff.
Eskalieren Männer und Frauen unterschiedlich?
Das Witzige ist, ich kann es dir einfach beantworten. Frauen eskalieren härter als Männer.
Echt?
Und das kannst du eigentlich jeden Abend, das siehst du jeden Abend, wenn wir den Rundgang machen durch den Club und einfach mal die Toiletten angucken. Und ich liebe diese Wesen eigentlich, ja. Aber wenn ich sehe, wie eine Frauentoilette an einem Abend innerhalb von ja 6 Stunden verwüstet werden kann, und bei Männern ist es halt so, ja, wenn da mal um 2 Uhr, 3 Uhr nochmal der Darm sich meldet und man muss nochmal ein bisschen größeres Geschäft machen, dann ist es bei Männern durchaus möglich, weil die Toilette ist benutzbar, sauber. Und was du bei Frauen erlebst, also wo da überall Fußabdrücke sind auf der Toilette und in der Toilette, da frage ich mich, wie machen die das? Was tun diese göttlichen Wesen da? Also es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Und wie gesagt, es ist wahrscheinlich es gibt abendfüllende Storys, da fällt dir nichts mehr ein dazu. Ja. Also.
Jetzt bringe ich auch eine harte Story von Sven Marquardt.
Ja, also wenn du schon gerade sagst, du solltest ein Buch schreiben, der Typ hier hat eins geschrieben. Ich war ehrlich gesagt wegen einer Sache ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir das Buch ja extra gekauft, weil wir heute über Türsteher reden wollten. Und die Türstehernummer, weil er gilt, also der Club, wo er in Berlin vor der Tür steht, der gilt als die härteste Tür Berlins. So, und die Türstehernummer kommt eigentlich nur im letzten Kapitel vor. So, weil der Typ eigentlich sein ganzes Leben erzählt und sein Leben, die 40 Jahre, bis er an dieser Tür steht, die sind halt 80% von dem Buch. Und dann kommt halt noch die letzten 10 Jahre. Mittlerweile, ich habe es nochmal recherchiert, ist der über 60, steht immer noch an der Tür. Also nicht mehr wirklich vorderste Front, aber hat immer noch so das Sagen. Und das Tolle fand ich aber, dass die Biografie, du erwartest ja, wenn du das Cover siehst, da ist ein Typ drauf, der hat 2 fette Ringe durch die Unterlippe, der hat Ringe durch die Nase, der hat das halbe Gesicht mit Stacheldraht tätowiert. Und was mich am allermeisten überrascht hat, ist, was relativ schnell rauskommt, dass der schwul ist. Und ich fand es total krass, weil alles, was man über ihn liest, was der für ein Leben geführt hat. Also der ist in Ost-Berlin groß geworden, vor dem Mauerfall natürlich, und beschreibt so, wie die da gelebt haben, was er so gemacht hat. Und das ist ultra hart. Also der war Punk, lange Zeit Punk. Und es gibt ein ganz berühmtes Foto von ihm, das haben vielleicht viele auch schon gesehen. Ich zeige euch das mal. Da sitzt er als Punk in der DDR in der U-Bahn neben einem Fopo.
Ja.
Und das Bild war auch ganz lange Zeit Teil einer Ausstellung in Berlin, weil er ist nämlich auch Fotograf. Und das Bild hat ein Kumpel von ihm gemacht und er ist ganz bekannt geworden für seine Schwarz-Weiß-Fotografien, ist aber ein total krasser, lustiger Typ, der halt ein krasses Ossi-Leben geführt hat. Also wirklich ein Ossi-Leben. Und deswegen lohnt sich dieses Buch total zu lesen, weil diese Story von wie der gelebt hat, die fand ich so geil. Also dieses Ost-Berlin. Also ich bin echt kein Berlin-Freund. Ich fand immer so, geht doch nach Berlin, ey, Berlin ist die City und blablabla. Finde ich nicht. Also Berlin ist für mich auch nicht unbedingt die not the place to be. Weil ich finde, die Berliner finden Berlin zu geil. Also das ist so ein totaler Hype, aber wenn man das mal liest, wie Berlin früher war, dann verstehe ich das.
Ja.
Also wie der beschreibt, wie die in den Hinterhöfen gelebt haben, welche Wohnungen, also dass es da so Dinger gab, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. So, dass die wirklich sagen, die haben halt...
Ohne WLAN, ohne alles.
Ja, ja. Ja.
Verrückt. Crazy. Also,
ja. Und die Toiletten nachts um 2
noch. Ja, so crazy. Ja.
Nee, das ist ja halt wirklich so, wenn die keine Wohnung hatten, haben die geguckt, Wo ist schon länger der Briefkasten nicht geleert worden? Wo ist kein Licht an? Weil die haben dann wahrscheinlich schon rüber gemacht oder haben irgendwie einen Freifahrtschein oder die Wohnung, und dann sind die da eingezogen. Und dann haben die halt so Deals gehabt in den Häuserblocks irgendwie. Da gab es immer einen, der musste alles aufschreiben und dann sind die hingegangen, haben die Miete bezahlt und dann war das in Ordnung. Und dieses Ostleben vor dem Mauerfall finde ich total spannend, weil es mal eben einer erzählt, der nicht unbedingt gegen das System war, aber nicht in das System reingepasst hat. So, der hat jetzt nichts gegen die DDR gehabt. Und das finde ich aber einigen. Also ich habe auch die Biografie von Flake, von dem Keyboarder von Rammstein mal gelesen. Auch übrigens ein super Buch. Und der hat auch gesagt, also der hatte gar nichts gegen die DDR, so, weil die konnten da gut leben. Nur das System an sich hat ihm nicht gefallen. Aber genau wie wir jetzt, zum Beispiel ich als Jugendlicher auch, fand ich unser System auch scheiße aus Prinzip. So, aber nicht, weil das Prinzip, weil das System wirklich kacke war, sondern weil ich musste dagegen sein, Pubertät, Jugendlicher, blablabla, ja. Und er war halt Punk. So, und dann ist er halt irgendwann ein Mauerfall, er hat weiter fotografiert und so weiter und ist dann halt irgendwann Türsteher geworden in Berlin. Und
ja, aber ist er in Bergheim Türsteher gewesen? Oder
genau, ja, okay, Bergheim. Und also dieser Club muss ja total krass sein.
24 Stunden am Tag, ja, ja. In der Nacht.
Ja, Freitag aber, bis Montag.
Aber da, kleiner Fun Fact, ne? Die Jungs, die, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, die Betreiber von Bergheim, aber sie waren irgendwann bei uns in der Schankstelle, weil ihnen zu Ohr gekommen ist, dass es in
Stuttgart so einen geilen Türsteher gibt.
Nein, nicht mein Fame, ja. Aber ihnen wurde tatsächlich in Berlin erzählt, dass es in Stuttgart einen sensationellen Club gibt. Und die standen dann irgendwann uns auf der Matte, haben mit Sydney eine Tour gemacht und haben sich den Club angeschaut, weil sie gesagt haben, wir haben in Berlin von eurem Club gehört, sagenumwogen sozusagen, ja. Ja. Und wir haben das schon den einen oder anderen sagenumwogenen Club, weil ich kann mich noch an unsere Reise in Australien erinnern, ja, wo wir in Byron Bay eingelaufen sind, Steff, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ja. Und es waren zwei süße Stuttgarter Mädels da, die ich nicht kannte, und die eine guckte mich gleich mal verführerisch an und meinte so zu mir, ich kenne dich. Und ich sag so,
in Byron Bay,
Australia, ja, also die Kenner unter den Textilherstellern wissen, der Hauptsitz von Wicked Weasel Bikinis, ja, kleiner witziger Sidefact, mal googeln.
Also ganz ehrlich, der Hilde musste da ein Wicked Weasel Bikini besorgen, der ist vielleicht
tragen
ja, ist noch besser. Wäre noch geiler gewesen. Das ist
großartig.
Der ist so vielleicht so 2x2 Zentimeter, egal so an welcher.
So Borat-mäßig.
Nee, Briefmarkengröße.
Bedeckt alle zu bedeckenden Körperteilen mit 2x2 Zentimeter
maximal. Also, es ist tatsächlich so, es ist überraschend, wie klein Bikinis sein können. Ja, kann auch nicht jede tragen.
Ja, ja.
Aber wir kamen ja in dieses Hostel rein, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es waren zwei blonde Mädels und die eine sagte zu mir, ich kenne dich. So, jetzt ist natürlich, denkst du ja so als Türsteher, oder du denkst als so als normaler Mann, okay, scheiße. Und dann sag ich, echt, woher? Und dann sagt sie, ja, die hat doch fürs Bravo Charlie gehört. Und ich guck sie so an und dachte mir so, verrückt. Ja, und musste dann ja aufklären und musste sagen, du, nee, ich war da nur relativ oft. Wie kommst du denn auf so eine Aussage? Und das Schöne war, sie hat dann gesagt, ja, du bist immer an der Schlange vorbeigelaufen. Du warst jeden Donnerstag, jeden Freitag, jeden Samstag da. Und du hast auch an der Bar im Prinzip immer umsonst getrunken. Jetzt muss man dazu sagen, ich hatte Kredit an der Bar. Also ich habe meine Getränke immer danach bezahlt. Ich habe halt einfach ein 20 rübergelassen, habe gesagt, ihr wisst, ich trinke naturtrübes Bier, frisch gezapft, geiler Shit. Wenn du groß bist, gut aussehend wie ich, ne, dann kriegst du das dann, also ist es klar, du bestellst mit Augenkontakt. Aber es ist schon verrückt, was dann so in Frauengedankenwelt losgeht. Also es hat schon dieses, dem muss der Laden gehören, weil er sich so benimmt. Ja. Also wie gesagt.
Ja, der Laden hat dir gehört, Hilde.
Ja, im Prinzip, die wollten ja überlegen, ob es das Bravo Charlie
Hilde darf. Oh, nicht.
Ja.
Die waren eigentlich kurz davor. Ja, ja.
Absolut.
Nur deswegen waren wir auch beim Bar leer trinken.
Wir waren bei allem, ja. Also das war, aber ich meine, der Laden ist natürlich, der war legendär. Und ich glaube tatsächlich, also so.
Aber ich hatte auch so eine legendäre Party-Karriere. Also ich habe immer so Lieblingsläden gehabt, Stammläden. Ja. Und das Lustige finde ich jetzt, wenn man, ich gehe nur einmal ganz kurz auf Sven Markwart. Das war ja so.
Als du in Bergheim warst?
Ich glaube, ich war nie in Bergheim. Ich bin in Berlin auch ein paar Mal ausgegangen, aber in Bergheim war ich nie, weil ich so, ich sag mal, mit Unterstützung von Drogen, dass ich 24 Stunden am Stück tanzen kann, das war nie meins. Und eben diese ganze, ich mochte elektronische Musik, aber jetzt so Techno-Clubs, das war mir immer eine Runde zu hart. Also ich stehe auch nicht so auf Strobo und so ein Kram. Das war irgendwie einfach gar nicht meins. Und deswegen fand ich es eigentlich immer ganz schön, wenn man so, wenn der Club eher so Indie-Musik gespielt hat oder wegen mir R&B oder so gemischt. Also eher so, wo man denkt so, ich tanze zu was mehr Rhythmischem, nicht so. Also mal Techno oder Elektro finde ich okay, aber nicht ja stundenlang dieses Stumpfe. Ich meine, ich war auch auf der Love Parade, auf der Street Parade, man nimmt ja irgendwie alles mal mit, aber die haben das ja immer so exzessiv auf Stunden gemacht und ich hatte schon das Gefühl, so, da war man ja noch jung, dass meine Knie das überhaupt nicht mitmachen. Da tanzt du mal so eine ganze Nacht und hast dann das Gefühl, du kannst dich voll wegwerfen. Und geil fand ich ja die Conny, also meine Schwester, die du ja auch kennst, die war auch mal auf der Love Parade in Berlin und war dort Trash Terminator. Weißt du, was ein Trash Terminator ist? Sind die, die hinter der Schlange nachherlaufen und den Müll aufsammeln.
Das war ein schöner Name.
Ja.
Hat sowas von Facility Manager nur auf Techno.
Ja. Richtig. Aber
Facility Manager auf Ecstasy, das ist richtig, ein Trash Terminator.
Und die Conny war damals, das fand ich auch interessant, die war nämlich eher in diese Techno-Richtung. Die hat dann in Kiel studiert und dann bin ich auch mal mit ihr in so einen Techno-Club. Dann haben wir die ganze Nacht durchgedanced und meinte, ja, jetzt fahren wir nach Hamburg und dann gehen wir da auf den Fischmarkt. Dann hatte das da gar nicht offen an dem Tag oder die war schlecht informiert. Auf jeden Fall sind wir da morgens noch hingefahren und nichts hatte offen. Ja, es war nicht so erfolgreich, der Ausflug.
Eigentlich muss dir klar sein, dass wir uns eigentlich nur wegen Conny kennen.
Ja, ja, crazy, oder?
Ja.
Ja. Ist mir auch klar.
Ja, ja, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja.
Ja, ich weiß auch noch, als du hast mal irgendein, ich glaube, das war der legendärste Moment, wo sie mir nur von dir vorgeschwärmt hat, ihr habt mal irgendein Silvester gehabt, wo du dich in Frischhaltefolie hast einpacken lassen.
Absolut, absolut, als lebende Sushi.
Ja.
Es war wunderschön, ja. Ja.
Also, das einzige Mal in meinem ganzen Leben, wo mir vom Fernseher schlecht geworden ist,
war, als du das Video von mir in der Frischhaltefolie gesehen hast?
Nee, aber fast. es gab eine Folge von, wie hießen die bei MTV nochmal, die immer diesen Scheiß gemacht haben?
Jackass.
Die haben ja auch Filme gemacht.
Ja.
Und in einer dieser Folgen wickeln die den Dicken in Frischhaltefolie.
Entschuldige bitte.
Ich rede nicht von dir.
Ja, ja.
Ich rede von dem Dicken bei Jackass. Die wickeln den in Frischhaltefolie ein. Und jetzt, bis jetzt ist ja noch alles gut. Können ja noch alles passieren, wo man denkt so, warum ist dem jungen Mann jetzt, also das bin ich jetzt in dem Fall, warum ist dem jungen Mann schlecht geworden vorm Fernsehen? Und ich habe wirklich gewirkt. Ich war ganz kurz vorm Übergeben. Die haben den dann, die haben zwei Sachen gemacht. Die haben ihn auf ein Trimm-Dich-Rad gesetzt. Und dann haben sie ihm unterhalb des Rückens haben sie ihm einen Trichter, der den ganzen Schweiß, der ihm den Rücken runterläuft, das abgeleitet und in eine Flasche abgeleitet. Und der Verlierer, die mussten wetten, glaube ich, wie lange der das durchhält. Und der, der verloren hat, und als der Verlierer diese Flasche angesetzt hat, da hatte ich echt das erste Mal in meinem Leben vorm Fernseher, und ich bin echt nicht, ich vertrag viel, einen echten Würgereflex. Weil ich dachte, das ist das Ekligste, was ich mir über...
Haben Sie dich nicht gezwungen, oder?
Nee. Also unser Silvester war eigentlich relativ unspektakulär, bis auf die Alufolie.
Ich glaube, für den Typ, der auf dem Rad gesessen hat, war das auch relativ unspektakulär.
Ja, vor allem, wenn du dein eigenes Arschwasser nicht trinken musst, ist das nicht so schlimm. Aber ich meine, ja.
Mhm. Ja. Das ist so ein geiles Niveau, was wir heute wieder erreicht haben.
Ja, Literatur.
Literatur, ne? Literatur.
Ey, wir haben bei Dr. Helmut Schmidt angefangen.
Nee, absolut.
Und sind jetzt bei Arschwasser. Das musst du erstmal hinkriegen.
Ja. Können wir nochmal hochreißen?
In 40
oder?
Minuten.
Nein, ist eigentlich übermenschlich, kann man sagen. Ja.
Und wir werden gesponsert von der Günter Grass Kiff-Stiftung.
Ja.
Ja, also Kiffen ist natürlich auch so ein Beispiel, ne? Also ich bin ja ein großer Freund vom Kiffen. Ist halt leider nicht legal. Das heißt, Kiffen hat natürlich den großen Nachteil, es riecht. Das heißt, selbst wenn wir im großen Außenbereich, ja, man muss halt darauf hinweisen. Aber so die schönsten Drogen-Stories sind natürlich auch so Themen wie Kunde holt sich seine Jacke zurück, ne, an der Garderobe, packt ein Papiertütchen aus, faltet es auf, es rieselt weißes Pulver auf den Tresen, die Damen an der Garderobe etwas verwirrt, ja, ob des Pulvers, und er meinte dann nur so, ist Backpulver. Gut, er war etwas überrascht, dass ich
zum Heroinstrecken.
Ich weiß es nicht, ja. Nee, auf jeden Fall. Ich habe dann halt kam mit dem Lappen und meinte so, du Backshot-Arm nicht mehr, ne? ja, also es gibt schon Highlights. Also es gibt schon, oder es kommen Leute in den Club, die ernsthaft noch das Koks an der Nase hängen haben. Also du kannst wirklich ein Buch füllen. Also es passieren dir Dinge, du denkst, es ist nicht dein Ernst. Ja.
Wird auch gestiftet, gesponsert von der Günter Grass Stiftung. Gibt es die eigentlich? Ich weiß gar nicht.
Gibt's die Günter Grass
Stiftung?
Können wir verklagt werden?
Ja, also wir nehmen, falls wir verklagt werden können, nehmen wir das an dieser Stelle.
Es war der andere Günther.
Es war nicht der berühmte Autist.
Ja, aber was ist, wenn wir die eigene Günter Grass Stiftung stiften? Also wenn wir die machen?
Günther, übrigens dann, also unser Günther mit zwei Ü und T-T-H. Günther Grass. Das ist einer meiner Lieblingssketche von Moritz Netenjakob. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt zufällig. Es gibt eine ganz tolle CD an dieser Stelle. Wir haben ja schon mal ein Buch von Moritz Netenjakob besprochen.
Milchschaumschläger.
Den Milchschaumschläger. Ganz tolles Buch. Die haben aber auch, der war ja Chefschreiber, glaube ich, für irgendeinen Comedy-Kanal. Und hat,
ich glaube, für Ladykracher.
Für Ladykracher, ja. Aber auch noch für ein paar andere Sachen. Und dann haben die eine CD rausgebracht, wo die Sachen mal vorgelesen haben, die das Fernsehen abgelehnt hat. Und da gab es drei total tolle Sachen, die nicht genommen worden sind. Man versteht überhaupt nicht, warum. Das eine war eine WG mit Udo Lindenberg und Klaus Kinski, die ja wirklich mal zusammen gewohnt haben, by the way.
Okay.
Was sehr lustig war. Aber das, was ich gerade meinte, war eine Bond-Situation. Da sollten sie einen Sketch schreiben für Ben Becker, der bei irgendeiner Show mitmachen sollte. Und er wollte unbedingt mal den Bösewicht bei Bond spielen. Und dann haben die sich, dann klassische Situation, Bond ist festgenagelt irgendwo an der Wand und dann kommt der Bösewicht rein und der heißt Mark. Und dann kommt der Erste, ich wusste es, dass du es bist, Mark. Und dann reißt er sich die Maske vom Gesicht, sieht aber genauso aus wie vorher. Ich bin es nicht, ich bin Mark, sein Zwillingsbruder mit 2 A. Und es geht dann immer so weiter, dann kommt der Dritte irgendwann rein. Die reißen sich immer wieder Masken vom Kopf, die genauso gleich aussehen. Ich bin Mark mit Doppel-A, H und R-K hinten. Und so.
Ja, aber du musst, da kann ich...
Also wir haben die Günter Grass Stiftung.
Aber zum Thema Betonung, ne? Also mein allererstes Mal Thailand, Side-Fact, auf dem Weg, ich habe einen kleinen Zwischenstopp gemacht, wo ich mit Steff nach Australien bin, habe ich in Bangkok eine Zwischenlandung gemacht. Und meine
Bangkok.
Bangkok, wie der Fachmann sagt.
Bangkok, wird eng jetzt.
Ja, wurde
wir,
eng,
meinen
ja.
Wir meinen den Hahn, den Hahn, ja,
genau,
den
genau.
Hahn.
Ja, natürlich, was sonst? Ja, was sonst? Naja, auf jeden Fall. Also das war übrigens die legendäre Reise, wo wir uns dann in Melbourne beziehungsweise in Sydney getroffen haben. Ich habe ja beruflich davor in Melbourne zu tun.
Und das ist übrigens die Übersetzung, nur, dass wir es nochmal klar haben. Wenn du in Deutschland Benjamin Hahn heißt, dann heißt du in Thailand Bangkok.
Kok. Exakt.
So. Ja. Nur, dass wir es geklärt haben.
Und ja. auch der farbenfrohe Longdrink ist ja auch ein Hahn.
Ja. Ja,
ja. Ja. Oder ein Hahnenschwanz oder wie auch immer ja. Wie man immer es nennen mag. Ja.
Ja, da beißt sich der Hahn in den Schwanz.
Richtig.
Das ist, glaube ich, so eine Redewendung.
Absolut.
Ja. Ja.
Ja. Also auf jeden Fall, ich stand in Bangkok am Domestic Flight und wollte Richtung Koh Chang. Also falsch ausgesprochen, Koh Chang. Und der Flughafen heißt geschrieben TRAT. Ich in meiner Naivität bin zu dieser Maus hin und sagte zu ihr, ich hätte gern einen Flug nach Trat. Und sie guckte mich an und sagte, also ich war am Domestic, also die wusste, okay, das muss ein Inlandsflug sein. Ne? So, und also ich habe versucht, ihr zu sagen, also Trat, sie, ne, Trat, nein, Trahat, nein, Trat, nein. Gut, irgendwann nach gefühlten 3 Minuten, 5 Minuten, gefühlt 10 Minuten, dachte ich, es bringt mir nichts. Ich bin über den Tresen, wo eine große Thailand-Karte hing, mit dem Flughafen Trat, ja, und zeigte mit meinem Finger und sag, ich will hier hin. Und sie, ah, you mean Trat? Und ich so, yes! Ja, und so viel zum Thema Betonung, ja, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht war Mark oder Günther, ja, nobody knows, ja.
Das fand ich ja in China so lustig, dass man da überhaupt keine Chance hat. Also du hast ja gar keine Chance, irgendwas zu verstehen, was auszusprechen, wenn du das Ding nicht fotografiert hast und kommst nicht weit.
Ja, ich mag tatsächlich ja auch deine Hü-Hü-Folge, ja. Ja. Nee, warst du gar nicht. Wie heißt du von Reisen, der Podcast, Kollege, der mal da war? Der
Michael Dietz.
Ja, Michael Dietz, der irgendwann gesagt hat, er hätte irgendwie zu seinem Taxifahrer die Worte wahrscheinlich.
Hü hot
und schneller.
Man ist da, ja genau, man ist da auch so stolz. Und da habe ich auch die Geschichte erzählt, die finde ich ja so großartig, weil... Ich habe auch völlig aufgegeben, als ich in China war, irgendwie mit den Leuten zu reden. Das hat einfach überhaupt keinen Sinn. Tonsprachen macht, kannst du vergessen. So. Und ich muss ja auch ab und zu, man muss ja ein bisschen angeben, ich habe 2 Semester Afrikanistik studiert.
In China?
Afrikanistik.
Ja, in China.
Natürlich, wo sonst?
Ja, logisch. So.
Ja. Ist ja eine Tonsprache.
Also
ich kann zum Beispiel...
Afrikanistik, als Fremdsprache in China.
Ich kann zum Beispiel Ngoklo Ngadi sagen. Und das ist relativ fehlerfrei.
Ja, logisch. Oh.
Und die Ngossa. Ja. Kann ich. So. Ja. Aber...
An unsere afrikanischen Zuhörer.
Ich habe...
ja. Ich habe jetzt es war keine Beleidigung, was auch immer er gesagt hat.
Und,
wir werden den Haken trotzdem an Jugend freisetzen.
Ich habe halt Phonetik zu Ende studiert. Als Nebenfach musste ich. Also nicht Phonetik, aber ich brauchte ein Nebenfach. Und Phonetik fand ich spannend.
Gezwungen oder was?
Wir brauchen 10 Phonetikstudenten. Du kommst hier rein.
Du bist drin.
Du bist drin.
Ja.
Okay, ja. So, deswegen wusste ich, dass du zum Beispiel so ein Wort wie in afrikanischen Bar, das kann Bar, 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 so, das kann Bahnhof, Mutter, Mond, kann alles mögliche heißen. Das heißt,
Kettensäge.
Oder auch Kettensäge.
Richtig.
So, mir war vollkommen klar, in China, wenn du hier irgendwas versuchst, vergiss es. Und deswegen habe ich mir, nachdem ich im Hotel abends nach einem Bier gefragt hatte, also mit Händen und Füßen und dann irgendwann drauf gezeigt habe, da Bier, 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 so, hat er mir ein Bier gebracht, aber es war pisswarm. So, ich weiß nicht, ob der Chinese grundsätzlich auf warmes Bier steht. Ich wollte ein kaltes Bier haben.
Lauwarmes Cervezia.
Ja. Ja. Ich hoffe, die Cerveza ist lauwarm genug.
Genug, genau.
So, und dann habe ich halt unseren Guide damals gefragt, also hier, hör mal, ich würde gerne kaltes Bier haben. So, und dann hat er mir das aufgeschrieben. So, Schriftzeichen, ich abends zu dem Kellner hier, da, hingezeigt, so, das hätte ich gerne. Hat er mir angeguckt, so, als hätte ich jetzt gesagt, die Limousine mit 18 Flaschen Champagner, eisgekühlt, hat in 5 Minuten hier zu sein. Ja. So, dann kam der wieder mit einer eiskalten Flasche Bier. Traum. So,
Erdbeeren, Nutten und Koks, sage ich dann nur.
Wir waren zu dritt. Das heißt, diese Flasche Bier von einem Liter, die war jetzt, sagen wir mal,
relativ flott.
Schnell weg. Dann haben wir halt den Kollegen nochmal rangewinkt und haben das nochmal gezeigt. Ist der weggegangen, hat den Chef geholt. So, dann kam der Chef bei uns an den Tisch. So, und der konnte aber auch konnte kein Englisch, wir konnten kein Chinesisch. So, und dann standen wir jetzt da. Und er wollte dann, nach langem Hin und Her, wollte, dass wir das bezahlen. Bar. Und zwar sofort. So, und ich dachte, okay, was ist das jetzt für ein Problem hier? So, und dann kam er an mit der Rechnung. Dann kostete diese Flasche kaltes Bier 10-mal so viel
wie das warme Bier.
Wie das warme Bier. Und es kostete aber wirklich unfassbare, mega krasse
1,50 Euro.
1 Euro. Aber ich habe verstanden, dass das natürlich irgendwie, wenn du jetzt hier in der Kneipe sagst, okay, kriegst ein Bier, kostet 2 Euro, kalt 20. Und du bestellst die vierte Runde, dann kann das schon mal eng werden. Das verstehe ich schon. Aber das fand ich so, fand ich sehr krass. Das nur mal so.
Und das hast du jetzt aber aus der Phonetik rausgeholt.
Nee, also die ganze Situation
ist... Aber ich habe das Gefühl, du bist die Königin der Übergänge.
Ja.
Ja.
Der Königin. Ich bin der Ach, Königin
der Übergänge. Der Könige...
der Königin...
Der Königin der Übergänge.
Übergängen.
Ja.
Übergängen. So.
Gängelingen.
Ja, ich würde sagen...
War ja chinesisch.
Also deine liebste Türstehergeschichte von ihm... Okay, erst Hilde.
Also, mach mal Abschlussrunde jetzt, ne? Schönste Türstehergeschichte.
Ja. Ja.
Hilde fängt an, du bist der Türsteher. Gott, Göttin. Du bist Göttin, die Türsteher-Göttin.
Ich bin die weiblichste Türsteherin überhaupt. Nee, ich hatte, also was ich auch mal sagen muss, wir hatten ja damals auch in Bravo Charlie, damals war es nicht wir, sondern es gab damals eine weibliche Türsteherin, Ariane, die Basketballerin war und glaube ich, lass mich lügen, 1,80 groß. Das ist schon lustig, auch wie sich Menschen gegenüber Frauen als Türstehern völlig anders verhalten. Ja? Also es ist schon verrückt, was du so implizierst bei Menschen, die dann so also völlig andere Reaktionen zeigen, obwohl du vielleicht gleich höflich, gleich nett, wie auch immer bei der Frau bist. Ja, aber die schwierig, also die beste Türsteher-Story, boah, also wow. Also ich sag's mal so, ne? Ja, ich arbeite relativ viel, also in meinem normalen Job. Und ich freue mich tatsächlich, obwohl ich oftmals brotfertig bin, auf diesen Freitagabend, weil es passieren einfach Dinge. Ja, ich werde wahrscheinlich keine Enkel mehr haben, aber ich habe nicht nur einen Neffen, den ich ab und zu mal erzählen kann. Ja, also Highlights, absolut. Ne? Kumpel von mir, Philipp, war dran an der Frau, war mega am Kram, ist aber auch ein Zuckerstückchen. Ne? Und wir haben natürlich nicht nur eine schöne Bar, wir haben auch den besten Burger, wahrscheinlich Stuttgarts, kann man sagen, auch die besten Pommes. Ja.
Und auf jeden Fall, zu unserem Burger Friday gepasst?
Ich weiß. Side Fact. Und Philipp war so am Arbeiten an dieser jungen Dame und wollte sich ganz lässig an die Bar anlehnen. Ja. Und zwischen Bar und Grill ist ein Durchgang. Und er hat sich einfach an die Stelle hingelegt und ist halt einfach Volley in diese Bar reingeflogen. Ja. Und du denkst einfach nur so. Und das Geile war aber, der hat die noch mitgenommen, ja, also so, und zwei Tage später, der ist ein Handballer, also ist ein harter Knochen, schreibt er mir eine WhatsApp und sagt zu mir, sag mal, Hilde, was ist denn passiert? Ich bin grün und blau. Und ich konnte ihm dann das Video schicken und habe gesagt, vielleicht lag es daran, dass du dich dermaßen geradlinig auf die Fresse gepackt hast. Also, wie gesagt, es gibt da Szenen, da brichst du einfach zusammen, ja, und du denkst dir so, okay, das ist nicht dein Ernst, aber es ist das Leben. Es ist, ja, jeden Freitag, du kriegst da Highlights mit, und wie du schon gesagt hast, ne, also auch wildfremde Frauen erzählen dir Dinge, wo du manchmal denkst, ja, fast schon ein bisschen too much information, aber wenn es dir gut tut, erzähl's mir, ja, also.
Aber an dieser Stelle nochmal ganz, By the way, verwiesen auf unsere unglaublich gute und sehr unterhaltsame, weil du gerade sagtest, harte Knochen, Handball.
Ich finde, wir sollten noch eine extra Runde einführen. Also erst jeder seine liebste Türstehergeschichte, und danach machen wir jeder seine liebste Geschichte von einem Jahr Schuss vorm Buch.
Okay.
Es wird hart, oder?
Es wird hart.
Aber, also, oder wegen mir auch zum Handball, weil ich finde, bei Handball haben wir eigentlich viel zu früh aufgehört, und das war eigentlich so eine geile Folge.
Also da muss ich sagen, da habe ich tatsächlich auch schallend lachen können.
Also ja. Brutal.
Ja, also da, also ihr wisst ja, ich habe es euch ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich ja, glaube ich, also der, sagen wir es mal so, eigentlich ist dieser Podcast für mich Fluch und Segen in einem, weil ich mache jeden Abend einen Spaziergang und ich laufe. Ich freue mich auf eure Folge, und ich laufe meistens relativ alleine in Stuttgart durch den Park und habe diesen Podcast auf dem Ohr. Und durch das, dass ich euch natürlich so gut kenne und ich natürlich auch euren Humor kenne und ich natürlich auch, also ich laufe halt am Zug und muss manchmal schallend lachen, weil es mich dermaßen beömmelt. Und ich werde da manchmal ein bisschen angeguckt, als ob ich, ja, in Rottweil sagt man, aus dem Rottenmünster ausbrochen bist, in Stuttgart sagt man, in Winnenden warst, ne? Also einfach geistig Verwirrtheit. Und mir laufen die Tränen runter. Und ich habe die Folge, die Handballfolge, ich habe die mir dreimal angehört, weil ich mich so bepisst habe, ja, über diese Sprüche mit, welche Rolle spiele ich am Samstag? Ja, die zweite spielt nicht. Und weißt du, guck was, das sind solche Highlights. Und sowas brauchst du natürlich auch mal als Türsteher, ne? Da kannst du auch mal mit sowas, kannst du mal punkten. Und ja, bevor ich Volleyballspieler war, oder wie du gesagt hast, Pfeife wurde, habe ich lange Jahre Handball gespielt. Und es ist wirklich so, also
der Dicke steht im Tor.
Es ist tatsächlich so. Also der Psycho steht im Tor, ne, war das bei uns immer. Aber es ist tatsächlich, also das war also für mich die Handballfolge absolutes Highlight. Also großartig, großartig.
Okay, du bist mit beiden durch. Dann meine Lieblingstürstehergeschichte habe ich leider nicht selber erlebt, aber ich finde sie zu gut, um sie nicht zu erzählen. Weil sie einem sehr guten Freund von mir passiert ist, deswegen, ich habe sie aus erster Hand und weiß, dass sie stimmt, weil sie von zwei Leuten unabhängig voneinander belegt worden ist.
Videobeweis. Nee, es war noch
früher. Der Typ in Challenge. Köln King George. Freund von mir will in den Laden rein mit einem anderen Kumpel, beide schon
dicht.
Na, nee, dicht nicht, aber schon angeheitert, aber halt alleine, also ohne weiblichen Anhang. Kommen da an, Türsteher, ihr kommt ja nicht rein. So, und dann mein Kumpel dann irgendwie so, also wenn wir jetzt hier in kürzester Zeit mit zwei heißen Blondinen auftauchen würden, dann würdest du uns reinlassen, oder? Und der Typ, ja klar, will ich schon lassen. So, jetzt gehen die beiden um die Ecke und treffen wirklich direkt um die Ecke zwei Kolleginnen, beide lange blonde Haare und sehen gut aus. Ihr sagt jetzt nichts, ihr kommt jetzt mit, wir gehen jetzt hier um die Ecke und es muss sofort passieren. Und ihr haltet die Klappe, ihr sagt nichts, bis vorbei ist, bis ich sage, ihr könnt wieder reden. Und dann sind die um die Ecke gegangen, er zu dem Türsteher hin, so, dürfen wir jetzt rein, ist es für dich erledigt? Und der Blick von diesem Türsteher, der muss so gut gewesen sein. Dann sind die in den Club rein und dann hat er dem noch aus den Rippen geleiert, weil es so gut geklappt hat, der Abend geht auf deine Kappe. Und es hat funktioniert. Und ich fand das so, so großartig, weil du hast so eine Situation nur einmal im Leben. Ein einziges Mal passiert das. Das ist genau, dass alles auf den Punkt klappt. Und da hat es funktioniert. Und deswegen kann mit allen meinen Türstehergeschichten überhaupt nicht mithalten, weil ich habe nicht so viele, weil ich überhaupt kein Clubgänger war.
Ja, aber ich habe ja oft die Situation, dass du dann auch gerade die Situation hast, vier Jungs, vielleicht auch ganz nett, du hast natürlich schon in dem Moment eine Scheißquote drin. Du musst ihnen leider sagen, hey, Freunde, ihr wolltet ja auch Mädels kennenlernen und nicht jetzt hier auf eine Salami-Party. So, und dann stehen vielleicht da zwei Mädels, etwas hilflos daneben.
Ah, das habe ich aber immer an dir geliebt, Hilde. Der Hilde ist ein alter Kuppler.
Und dann, ich wollte gerade sagen, dann kommen meine Kuppelgene raus, ne? Und dann so, ja, guck dir doch mal an. Und dann, und es ist dann so lustig, also sowohl die Frauenreaktion als auch die Männerreaktion. Also ich sag's euch, Sozialstudie Edits Best. Aber ich darf ja nichts mehr sagen, weil ich bin ja durch mit meinen Zweien.
Doch, okay. Ich mein schönster Moment, also die Handballfolge, hast du dir jetzt schon abgegriffen?
Man kann auch beide schönste Momente.
Ich fand die Handballfolge sensationell. Mein persönliches Highlight war aber tatsächlich vor allem die Freimaurerfolge mit meinem alten Versicherungsvertreter.
Fand ich auch richtig gut.
Weil das einfach ein Thema war, mit dem ich mich sonst nie beschäftigt hätte. Und ich diesen Typ so toll fand. Also ich fand wirklich so, dass man mal wirklich jemanden hat, der in diesem Logenwesen, womit man ja sonst überhaupt nichts zu tun hat, total weit oben ist. Also der hat ja wirklich so die höchsten Grade erreicht, die man jetzt ohne da sich ewig noch weiter investieren zu müssen, erreichen kann. Und wie der damit umgegangen ist, wie der das so erzählt hat und dass er selber so viele Bücher dazu geschrieben hat. Und das als Versicherungsvertreter, der...
Wie alt ist er? Das hat mich am meisten beeindruckt.
75 oder 76.
Brutal.
Und, der sah wirklich... Also ich war überrascht, wie jung der aussah und der meinte, naja, macht dreimal die Woche Sport und studiert jetzt Philosophie und das fand ich total beeindruckend und ich bin super froh, dass wir also über diesen Podcast, dass ich mit dem Typen nochmal Kontakt hatte, dass der mitgemacht hat und was der uns für schöne Geschichten erzählt hat. So, jetzt in unserer Jubiläumsfolge hast du das quasi den letzten Aufschlag.
Ah, das ist total hart. Ich glaube, ich habe drei total
nette. Ich könnte dir was zuflüstern. Also ich fand ja zum Beispiel auch eure Folge zu der Frauenfolge, wo es um die Frauenrechte ging, muss ich tatsächlich sagen, fand ich extrem schön gelöst. Also ich dachte, okay, es ist so ein bisschen schon in eine Richtung gedrückt, ne? Frauen als Opfer, Männer als Täter. War schon ein bisschen so, naja, wie läuft es? Und habe aber dann festgestellt, dass ihr das mega gut gemacht hattet und das extrem schön aufgearbeitet hatte. Also ich habe mir auch witzigerweise das Buch Der Zopf lag bei meiner Mutter. Ich habe es direkt mitgenommen. Also fand ich, ja, also ich habe mehrere, aber ich darf ja nichts mehr sagen.
Also ich fange mit meinen Türstehergeschichten an. Also da hatte ich aber, glaube ich, verschiedene. Vielleicht muss ich die mehrere erzählen.
Ja, wir sind schon deutlich über die Zeit.
Egal, es ist die Jubiläumsfolge. Also ich hatte einen, ich habe immer so unterschiedliche Lieblingsclubs gehabt und eine Zeit lang, und ich bin eigentlich in die Clubs hauptsächlich immer gegangen und auch oft allein gegangen, weil ich einfach nur Bock hatte zu tanzen, und das machen gar nicht so viele Leute. Es ist auch gar nicht so, du willst jetzt irgendwie viel picheln oder Leute kennenlernen, sondern einfach so dieses Tanzen. Und dann bin ich ganz oft ich würde jetzt sagen so, ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Kompromiss war oder was, Eisenstein hieß das. Das war so ein Kellerclub in Karlsruhe und da lief halt hauptsächlich R&B. Und da... Und ich habe, ich weiß auch nicht, ob ich an dem Tag zu wenig gegessen hatte oder was, auf jeden Fall.
Du hast gepichelt, du warst voll.
Nee, gar nicht. Ich war da allein zum Tanzen und dann, ich hatte ja eine Zeit lang immer so einen kleinen Kreislauf. Und das Lustige ist, meine Schwestern hatten das auch. Also ich war nicht die Einzige, die schon mal in einem Club umgefallen ist. Gut, wegen voll würde ich ja durchgehen und nicht erzählen. Ja, aber es war einfach so, wo ich genau gemerkt habe, wenn du jetzt nicht ganz schnell aus diesem Keller rausgehst, dann wirst du jetzt in diesem Club ohnmächtig, ja. Ich war aber wirklich nicht betrunken. Und dann bin ich hochgegangen und der Türsteher sagt zu mir so, was ist los? Und ich sage nur so, ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig. Und dann bin ich zusammengesackt, ja. Und dann war einfach schwarz und der hat mich wohl aufgefangen, weil mich hat es jetzt nicht aufs Kinn gehauen oder irgendwas. Also ich habe es bis oben geschafft, musste da diese ganzen Stufen hoch und lieg dann so in dieser Einfahrt, das war so ein großer Torbogen, machst du die Augen auf, fühlst du so, als würdest du im Bett liegen und alles wäre gut.
Alles ist warm.
Das war zum Glück nicht passiert, aber mach die Augen auf und denk so, scheiße, du liegst gerade in dieser Hofeinfahrt vom Eisenstein, wie peinlich ist das denn, ja? Aber ich bin immer sehr liebevoll jedes Mal begrüßt worden, wenn ich da wieder hingegangen bin zum Tanzen von dem Typ, der mich da begrüßt hat. Und in einem anderen Club war ich will nicht sagen, war ich auch VIP, aber das war auch sehr lustig, weil da war ich auch sehr oft im Carambolage in Karlsruhe. Und Carambolage ist ungefähr so, wie es klingt. Also das war auch so ein kleiner, ganz abgefahrener, cooler Club. Und da saß ich irgendwann mal beim Friseur und dann saß einer neben mir und meint so, ja, er würde mich kennen. Und ich so, ja, woher? Und ich so, ja, ich wäre ja öfters mal im Carambolage. Und ich so, ja, alles klar. Und nachher war das der Türsteher, ja, den ich da beim Friseur kennengelernt habe, der mich dann immer durchgewinkt hat. So, das waren meine liebsten Club-Geschichten. Abgesehen von dem Abend, als ich mit dem Schneeräumer nach Hause gefahren worden bin. Ich glaube, das war unter den Highlights natürlich ganz weit vorne.
Okay, mein persönliches Highlight auf ein Jahr Schuss vom Buch
war, glaube ich, weil es einfach so sensationell lustig war, mit Tim Moore das Interview, wo unser erster internationaler Gast dabei war, wo wir das Buch Iron Curtain Trail mit dem Fahrrad...
Mit
dem Klapprad in die Kälte, genau. Und der war ja unglaublich witzig und das haben wir ja noch so geschnitten. Aber das Interview mit dem war halt auch sensationell und der war halt, der hat sich so gefreut, als wir ihm gesagt haben, dass er eine riesen Community hat und das war unsere bestgehörte Folge von allen. Also das, der ganze Pfälzer Klappradverband hat diese Folge gehört und geliked.
Klappradverband Südpfalz.
Ah ja, genau.
Auch das sind übrigens die, die uns immer bei allen möglichen Veranstaltungen nach oben ranken. Also wenn wir irgendwo gepitcht haben und irgendwo Stimmen brauchten, dann hat der Klappradverband Südpfalz hat seine gesamtes
Manpower
komplett in den Ring geschmissen. Ja. Und ich fand das so lustig, als wir beim letzten Mal, als es noch ging, ich mit dem Ole wieder beim Klapprad Kalmit-Klapp mitgefahren bin. Und die erste Frage, die der Präsident vom Klappradverband Südpfalz mir gestellt hat, unhaupt der Quone? Und ich wusste nicht, wovon der redet, weil das Ding schon ein halbes Jahr her war. Und dann meinte, weil wir haben uns, das war total lustig, wir haben es im Internet gesehen, dass wir von heute auf morgen, das war so ein Internet-Voting, von heute auf morgen hatten wir auf einmal, ich glaube, 100 Stimmen mehr. Ja. Und wir hatten insgesamt 320, also ne, das war schon wirklich fett. So, und wir haben uns gewundert, wo kommt das her? Das muss ein Fehler sein. Vielleicht das Wochenende gesammelt, ja, keine Ahnung.
Ich glaube, in unserer Startup-Karriere war das. Da durften nur die ersten 10 sind quasi eingeladen worden. Und wir
sind auf einmal Fetterster geworden, aber so von innerhalb von 2 Tagen. Und dann unhaupt der Quone. So. Und das waren unsere Freunde vom Klappradverband Südpfalz, für die eigentlich dein Herzschlag, kann man sagen. Ja, also haben wir in der Folge drüber geredet.
Das ist wie Fastnet, nur in der Pfalz.
Ja, klar, logisch. Ja.
Also haben wir drüber geredet da in einer Folge. Also für alle, die es nicht gehört haben, Folge 5 ist es, glaube ich, Schuss vom Buch, World Club. Unbedingt reinhören.
Legend.
Und es sind wirklich unfassbar sympathische Menschen. Und wer einmal wissen will, wie es ist, nackt Klapprad zu fahren und was der Kettenhänger in dem Fall ist, der muss die Folge hören. So, Freunde.
Oh, da tut's weh.
Ja. Das Buch heute, Sven Marquardt, Die Nacht ist Leben. Unser super Special Gast, der Türsteher ihres Vertrauens, der Mann ihrer Träume.
Sprecht ihn drauf an, wenn ihr das nächste Mal in der offenen Schankstelle seid.
Der Göttin
vielleicht
von Stuttgart.
Vielleicht lässt er euch rein, vielleicht verkuppelt er euch.
Günter Grass. Freunde, macht's gut. Wir freuen uns auf das nächste Jahr Schuss vom Buch. Wir freuen uns auf Hilde, wir freuen uns auf Günter Grass und wir freuen uns auf alles, was da noch kommen mag.
Ja, und wer noch nicht gewotet hat, wir sind auch nominiert beim Deutschen Podcastpreis. Also haut rein.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Schuss vorm Buch.